Heute ist eine ganz besondere Folge. Herzlich willkommen zu Hallo Wunschkind, die zweite Staffel. Ich freue mich so, dass du mit dabei warst die letzten Monate. Ich bin seit Oktober 24 hier am Start mit meinem Podcast. Ich habe dir alles über meine Kinderwunschzeit erzählt, berichtet und jetzt geht es weiter. Ich habe neue Themen, neue Projekte. Ich habe den Real Talk gestartet heute, beziehungsweise wir starten ihn heute. Ich habe mit Mel gesprochen, wir haben über ihren Kinderwunsch gesprochen, über ihre Zeit, wie war das, was hat sie erlebt. Mel ist der Auftakt dieser neuen Serie und es wird noch weitere Inhalte geben. Also, lass dich überraschen, neben einem neuen Cover gibt es auch eine neue Jingle und noch viele weitere neue Sachen. Ich bin super gespannt und freue mich total, das mit dir zu teilen. Und jetzt starten wir rein in die neue Staffel und starten heute mit Mel. Und ich freue mich total, dass sie mit dabei war.
Googelst du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Mädelsrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Geht jetzt gar nicht mehr so viel. Wir starten direkt rein in das Gespräch mit Mel. Ganz viel Spaß. Du hast eine sehr interessante Geschichte hinter dir, denn es geht heute um das Thema Kinderwunsch. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, liebe Judith. Ich freue mich auch sehr.
Geht es dir heute?
Mir geht es heute sehr gut.
Du hast ja auch schon seit einigen Jahren dieses Thema Kinderwunsch oder es beschäftigt dich jetzt auch schon, es begleitet dich.
Genau, also ich habe eigentlich schon ein bisschen länger einen Kinderwunsch. Mir war es ja eigentlich immer egal, ob wir verheiratet sind oder später heiraten. Und ich sag mal so, dass der Wunsch schon länger da ist, vielleicht schon seit 2020, 2021. Und so richtig angefangen haben wir dann eigentlich erst im Jahr 22, Anfang 22.
Wie seid ihr da reingegangen? Habt ihr euch da am Anfang Gedanken gemacht, dass das nicht klappen könnte? Oder war das für euch ganz klar, dass es funktioniert? Oder habt ihr euch überhaupt gar keine Gedanken dazu gemacht?
Also mein Mann wahrscheinlich eher nicht so viele Gedanken. Ich habe mir dann mehr Gedanken gemacht, weil es wahrscheinlich bei den Frauen einfach dieses Thema irgendwann mal natürlich kommt, ne? Auch vielleicht altersbedingt. Ja, irgendwie war das für mich so, ich wollte ja eigentlich auch nicht Spätmama werden und das war ja schon, also...
Wie alt warst du da?
33.
Das war genau. War das schon für dich so, dass du dachtest, du bist schon zu alt oder ist es schon an der Grenze? Hast du über dein Alter nachgedacht?
Nee, das nicht, aber zumindest habe ich mir gedacht, ja, also so jetzt in den nächsten Jahren wäre es natürlich schon schön, wenn irgendwie so ein Kind, also wenn es dem nächsten Kind kommt. Und ich habe mich da einfach schon bereit gefühlt, so mit 33, würde ich sagen, ja, dass das heutzutage, 33 ist heutzutage ja gar kein Alter für eine Schwangerschaft, ne? Aber da, meine Mama war halt noch recht jung und es war damals ja auch früher, also ja, früher war das genau. Einfach so.
Wie alt war deine Mama, weißt du das?
24.
Ja.
Und meine ich fand
Mama
das
war 26. Das war so,
ja,
ne?
Mhm. Genau, das war so. Und ich fand das so immer so perfekt. Wir sind eher auch gute Freundinnen. Und ich finde das so, oder generell, ich finde es einfach auch schön, ne, dass es so ist. Und ich habe mir das so auch immer vorgestellt, ne? So irgendwie, ja.
Aber wärst du mit 24 wirklich bereit gewesen?
Also nein,
jetzt mal,
nein.
Heute sind die Bedingungen auch für uns Frauen anders, ne? Wir wollen ja auch erstmal was für unseren Beruf machen. Ich glaube auch, die Beziehungen, die wir finden, ich glaube, das ist auch später. Ich glaube, das kann man schon verallgemeinern.
Genau, es hat sich alles geändert, weil wir, glaube ich, auch viel, also die Frauen einfach heutzutage viel selbstständiger sind. Das war damals noch nicht so.
Richtig, genau.
Und ja, also ich hätte mir das nicht vorstellen. Nee, also mit klar, an sich so, ich hätte mir vorstellen können, dass wir so gleich, also von dem Abstand, ne, so Mutter-Kind, hätte ich gut gefunden, aber damals, nee, da war ich noch einfach irgendwie, da bin ich noch nicht fertig im Leben angekommen, irgendwie, ja.
Du hast ja auch einen echt interessanten Beruf, ne? Ich wollte es auch gerne mal machen, ich finde ihn sehr toll, sehr schön. Was machst du, was arbeitest du?
Ja, ich bin Flugbegleiterin.
Juhu! Urlaub!
Ja. Ja, und das mit 24 war ich ja noch gar nicht, da habe ich noch gar nicht angefangen als Flugbegleiterin von dem her. Aber so mit 33 habe ich mir schon gedacht, ja, zumindest sich Gedanken machen. Ne? So war das dann. Und ich habe es natürlich mit meinen, damals waren wir ja noch nicht verheiratet, dann schon angesprochen. Und wir hatten halt die vorher auch schon nicht so verhütet, ne, muss man auch sagen. Also wir haben halt schon so gesagt, naja, wenn es halt doch passiert, dann okay. Wäre es irgendwie so, genau. Aber ich habe jetzt auch kein Zyklus-Tracking gemacht. Ne? Also wie gesagt, wir haben es einfach so laufen lassen und bei uns war halt, ja, ist nichts passiert. Aber ich war auch viel unterwegs. Es ist halt natürlich dann eben Job der Flugbegleiterin. Ich bin auch noch in Frankfurt stationiert und wohne ja in Nordrhein-Westfalen. Und genau, also ich war schon, bin viel Langstrecke geflogen. Ich war auch nicht immer natürlich dann viel zu Hause, ne? Also das muss man auch noch
sagen. Merkst du oder hast du gemerkt, dass dein Zyklus durcheinander kam durch diese ganzen, durch diesen Jetlag oder durch diesen, durch deinen Job einfach, dass du das gemerkt hast?
Also eigentlich bilderbuchmäßig. Und deswegen habe ich auch immer so gedacht, nee, bei mir wird ja alles gut sein. So, also, ja.
Also du bist mit so einem guten Gefühl reingestartet in diese ganze Geschichte sozusagen. Kann man das so sagen?
Vielleicht nicht. Also ich würde, weil ich habe mir dann schon gedacht, naja, komisch, ne, man verhütet so nicht. Also klar, ich mache auch kein Zyklus-Tracking, aber ich habe mich damit auch noch gar nicht so auseinandergesetzt, ne, dass man das auch überhaupt irgendwie großartig macht. Ne? Ich dachte so, da war ich wirklich noch wie so ein kleines Kind. Ich dachte, wie man das in der Schule lernt. Ne? Ja, nicht unverhütet in, mit jemandem einen Sexverkehr haben, weil man wird ja sofort schwanger.
Was denkst du, wie lange ging dieser Zeitraum bei euch? So, dass du dachtest, okay, wir haben es eine gewisse Zeit nicht verhütet und es hat irgendwie nicht funktioniert? Waren das eher Monate oder waren das eher Wochen oder waren das sogar schon Jahre?
Das war schon so ein Jahr. Genau, aber wie gesagt, man muss noch dazu sagen, dass ich eben nicht immer zu Hause war und ich habe auch nie auf meinen Zyklus geachtet, aber dadurch, dass der sehr regelmäßig war, habe ich schon so ein Gefühl gehabt, ne, wann ich irgendwie meine fruchtbare Zeit ist und so. Das habe ich schon ungefähr halt gewusst. Ne? Also dann war aber so meine Bedingung, okay, dann lass doch mal vorher einfach gucken, ob bei uns beiden alles in Ordnung ist. Und da wird bestimmt auch alles in Ordnung sein. Und dann ist ja alles gut und dann können wir nach der Hochzeit so quasi ein bisschen so mehr starten damit, ne? Also so ein bisschen mehr ein Augenmerk darauf haben. So war das dann bei uns.
Und dann habt ihr geheiratet?
Ich bin dann vorher schon nochmal zu meiner Gynäkologin gegangen, habe halt gesagt, ja, wir haben halt ein Jahr nicht verhütet und es ist halt nichts passiert. Dann hat sie schon nochmal so einen Hormonstatus auch gemacht und genau, parallel haben wir irgendwie auch geheiratet. Also das war alles so, das lief dann alles so parallel. Dann meinte sie auch, ja, man könnte ja mit
Letrozol oder Clomiphen.
Genau, Clomiphen, genau, das meinte ich. Sowas unterstützend dann geben, aber da müsste sie jetzt auch wissen, wie halt das Spermiogramm von meinem Mann ausfällt. Und,
wow.
Ja, genau.
Aber war das so, dass du keinen Eisprung hattest, dass sie das gesagt hat, dass man das mal unterstützen kann? Oder,
genau, also bei meinem Hormonstatus kam irgendwie so raus, dass ich nicht immer regelmäßig Eisprünge habe, komischerweise. Und da habe ich mir auch gedacht, hä? Das ist so komisch, weil ich ja irgendwie wirklich, ich habe nichts Auffälliges. Ich habe eine ganz normale Periode. Ich habe immer, ich konnte meine Uhr eigentlich danach stellen, wann meine Periode kam. Und die war nicht auffällig, nichts. Ich habe keine Schmerzen gehabt. Und dann dachte ich so, hä? Wie kann man dann bitte keinen Eisprung haben, ne? Ich glaube, deshalb meinte sie, dass mein Mann halt noch das Spermiogramm machen sollte. Hat er dann auch gemacht. Und das war halt bei dem Zeitpunkt, wo er es gemacht hat, auch nicht so perfekt. Dann hat sie auch schon gemeint, nee, das macht bei uns beiden gar keinen Sinn, irgendwie mit Clomiphen oder Letrozol zu arbeiten. Sie würde uns gleich eigentlich in die Kinderwunschklinik schicken. Und auch da war ich so blauäugig, muss ich was sagen. So, da dachte ich auch, ne, du gehst in die Kinderwunschklinik und du gehst dann schwanger raus.
Weißt du noch, wie viele Monate?
Ja, das ist fast ein Jahr wieder vergangen, weil ich dann die Wartezeit hatte. Ne? Aber ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich wirklich, also wirklich so meine Traumhochzeit gehabt, ne? Was wirklich so schön ist.
Seid ihr da beide auch zusammen hingefahren in der Kinderwunschklinik? Und dann haben die euch beide durchgecheckt oder warst du erstmal nur im Fokus?
Nee, ich glaube, uns beide haben sie nochmal durchgecheckt. Euch beide?
Was haben wir euch gesagt? Weißt du das noch?
Bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob die bei mir wirklich, also sie haben schon Blut abgenommen und sowas, aber ob die jetzt so ein richtiges Zyklus-Monitoring nochmal gemacht haben bei mir, das würde ich jetzt mal fast sagen, wurde nicht mehr gemacht. Die haben einfach nur nochmal bei meinem Mann ein Spermiogramm gemacht und das war dann auch wieder nicht gut. Daraufhin haben die gleich zu uns gesagt, ja, tatsächlich.
Macht eine ICSI.
Ja, tatsächlich.
Echt?
Und ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt.
Haben die euch denn keine Möglichkeiten aufgezeigt, was man noch machen könnte, außer eine ICSI, vielleicht für Spermiogramm, damit es besser wird? Haben die mal geguckt, warum ist es vielleicht nicht optimal? Haben die da mal nachgefragt, da mal nachgeguckt? War das mal irgendwann mal Thema?
Nein, in der Kinderwunschklinik tatsächlich nicht.
Mhm. Mhm. Okay. Ihr seid in die Kinderwunschklinik und relativ schnell stand schon fest, wir müssen ein ICSI machen, anders geht's nicht.
Sie hatte uns gesagt, die Ärztin da in der Kinderwunschklinik, wir hätten schon eine Chance, normal schwanger zu werden. Aber dadurch, dass es bei uns jetzt so lange ja nicht geklappt hatte und wir auch nicht verhütet hatten. Und
keine
auch
Zeit gut,
also wenn, genau, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt 24 gewesen wären, dann hätte sie gesagt, dann hätte sie jetzt uns nach Hause geschickt und gesagt, also wenn es in 2 Jahren nicht geklappt hätte, auch aufgrund des Alters natürlich, dann können wir weiterschauen. Ne? Aber dadurch, dass 22 war ich 35, ja, mein Mann schon 41, ergab halt das Spermiogramm von meinem Mann. Da kam halt immer dabei raus, dass eigentlich nur eine ICSI möglich ist.
Habt ihr vorher schon mal darüber nachgedacht, dass das darauf hinauslaufen könnte, dass sie euch das sagen würden?
Ja, das schon, aber ich dachte, es gibt nur eine Art von künstlicher Befruchtung. Ich habe mich damit noch nicht, auch damals noch nicht auseinandergesetzt, muss ich jetzt sagen. Also, weil die haben uns dann auch noch gesagt, ja, dadurch, dass mein Mann der Hauptverursacher, sage ich mal jetzt so ist, dann geht er nach Verursacherprinzip bei den Krankenkassen. Und er zum Glück privatversichert ist, hat sie auch gesagt, ja, die Krankenkasse übernimmt das. Und dann habe ich mich damit auch gar nicht mehr. Dann war das für mich so, ja gut, dann.
Let's go.
Genau, warum soll man dann uns jetzt da irgendwie rumquälen mit irgendwelchen zu Hause noch anderen Medikamenten oder irgendwas kommen? Das ist für uns beide fein. Wir wollen Kinder, haben wir gesagt. Und die Krankenkasse zahlt. Also dann let's go. ICSI.
Ja. Wieso wird denn nie darüber gesprochen, was kann man beim Spermiogramm, warum ist ein Spermiogramm so? Haben die das aufs Alter geschoben von deinem Mann, dass sie gesagt haben, naja gut, das ist halt so normal, ab einem gewissen Alter werden die Spermien einfach nicht, in Anführungsstrichen schlechter? Oder haben die euch vielleicht auch was mitgegeben und gesagt, vielleicht kann man da mit der Ernährung noch was machen, vielleicht kann man mit Nährstoffen noch optimieren, vielleicht kann man mit dem Lebensstil noch was verbessern? In solche Richtung gehen, haben die da mal irgendwas gesagt? Dass man das nochmal optimieren kann?
Das habe ich mir, glaube ich, alles selber dann angefangen. Also dann habe ich schon angefangen zu recherchieren selber. Aber die Kinderwunschklinik damals, da war nicht so... Das Einzige, was die Ärztin noch gesagt hat, ja, wir sollen Nahrungsergänzungsmittel nehmen und hat uns da auch ein geläufiges Präparat, was man ganz normal in der Apotheke bekommt.
Ja, Kombipräparat.
Genau, so ein Kombipräparat, was auch ein Mann nehmen kann oder was für Männer auch gibt, genau.
Haben die mal den D3-Wert von euch beiden gemessen oder deine Schilddrüsenwert oder solche Dinge?
Gut, Schilddrüse war ja bei mir schon bekannt. Ich hatte ja schon eine Schilddrüsenunterfunktion, war aber gut eingestellt.
Oder hast
Nein,
du Hashimoto?
Nein, habe ich nicht. Ich habe nur Glück eine reine Unterfunktion. Und war aber schon seit Jahren mit den Tabletten komplett eingestellt. Also da hatte ich keine Probleme mehr. Da waren die Werte immer gut.
Okay, gut. Wie hast du das hinbekommen mit deinem Job? Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Das alles so zeitlich hinzubekommen, dass man fehlt. Man redet da nicht drüber, man will sich da ja auch nicht erklären müssen.
Genau.
Auch im Umfeld.
Zu dem Zeitpunkt habe ich es ja eh noch alles, sag ich mal, heimlich. Also wir haben das niemanden außer der engen Familie, wusste das keiner, ne? Dass wir in eine Kinderwunschklinik gehen. Das war alles noch sehr unter uns, so sag ich mal. Ich habe es immer sehr mit Urlaub kombiniert. Und
da kommt doch dann ein Anruf irgendwann nach 2 Wochen. Zumindest kenne ich das so, dass man dann einen Anruf bekommt, ja oder nein. Oder hast du vorher schon einen Test gemacht?
Also wenn eine ICSI stattfindet, genau, stimuliert man ja, lässt quasi die Follikel dann heranreifen. Dann werden die ja irgendwann entnommen, die Eizellen. Dann wird der Eisprung vorher ausgelöst, das wird auch mit einer Spritze gemacht. Genau, und dann werden die entnommen und das ist eine kurze OP mit Vollnarkose. Dauert ja so circa 15 Minuten nur. Das geht immer recht zügig. Genau, dann erfährt man erstmal, wie viele Eizellen eigentlich überhaupt entnommen worden sind. Und da weiß man auch immer noch nicht, wie viele sich befruchten haben lassen. Da kriegt man meistens, das ist aber auch, glaube ich, von Kinderwunschklinik zu Kinderwunschklinik anders, am nächsten Tag einen Anruf und dann teilen die einem mit, wie viele Eizellen sich befruchten haben lassen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, die bis zum Tag 3 kultivieren oder weiter wachsen zu lassen, sag ich mal, und die dann einsetzen zu lassen. Oder sie werden an Tag 5 eingesetzt, das ist dann diese Blastozyste. Genau, und dann erfährt man erst an Tag 5 eigentlich, wie viele es bis zu einer Blastozyste geschafft haben. Das, in der Regel schafft es nicht jede befruchtete Eizelle bis zu einer Blastozyste. Das, was alles im Körper eigentlich geschieht, wird da halt außen aussortiert, sag ich mal. Wenn man Glück hat, hat man am Ende, je nachdem, wie viele Eizellen es waren, eine oder mehrere Blastozysten übrig. Und dann kann man ja entscheiden, eine Blastozyste zurückhaben möchte oder zwei.
Weißt du noch, wie ihr das gemacht habt? Habt ihr eine genommen oder zwei?
Also bei uns wurde die Entscheidung abgenommen. Ich hatte nur eine Blastozyste am Ende übrig. Hatte 7 Eizellen. Ich weiß nicht, ob davon sich auch alle befruchten lassen, weil die Kinderwunschklinik hat damals mich nicht angerufen. Die hat nur mitgeteilt, quasi nach der OP, okay, wir haben 7 Eizellen. Und dann hast du nur gehofft, dass bis Tag 5 das Telefon nicht klingelt. Dann wusstest du, okay, wenn du am 5. Tag wieder hingehst, hast du zumindest eine Blastozyste, ja, mindestens. Und da haben wir erst erfahren, wie viele das dann noch waren. Und dann hatten wir nur eine bei der ersten ICSI und die wurde dann, genau, eingesetzt, ja. Das hat dann nicht geklappt.
Das heißt, der Anruf kam und die haben gesagt, es ist negativ?
Genau, die haben, also eigentlich, ich habe Blutungen bekommen und wusste dann schon,
okay,
nach einer Woche, okay, das hat nicht geklappt, ja.
Wie war das für dich?
Ja, schon im ersten Moment, ich war schon sehr traurig, klar sind auch Tränen geflossen, weil ich hatte sehr große Hoffnung, dass es bei uns echt gut klappen wird. Habe mich dann auch wieder schnell beruhigt, weil ich dann auch gedacht habe, oh gut, das war der allererste Versuch. Das wäre ja schon so ein mega Glückstreffer, ne, dass das da gleich klappt. So, das ist schon.
Ja. Das heißt, ihr musstet den ganzen Prozess nochmal von vorne starten. Ne?
Wieder spritzen. Das
ist ja auch nichts auf Eis. Ne?
Genau. Das haben wir auch noch in der gleichen Kinderwunschklinik gemacht. Ja, recht zügig hinterher. Das war, ich hatte wieder 7 Eizellen und hatte am Ende 2 Blastozysten. Okay. Und da habe ich dann auch beide mir einsetzen lassen.
Hattet ihr in der Zeit von der ersten ICSI bis zur zweiten ICSI irgendwas anders gemacht?
Ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt Nährstoffe genommen, ne?
Genau, aber immer noch die gleichen. Ich habe mich noch nicht sehr groß damit auseinandergesetzt. Lustigerweise war das eine Kinderwunschklinik, die mit dem Dr. Pfeiffer zusammenarbeitet.
Also wer ihn noch nicht kennt, ne? Dr. Pfeiffer ist Facharzt für Immunologie und Labordiagnostik und arbeitet ganz besonders mit Frauen, die einen Kinderwunsch haben und vor allem Frauen, die nicht schwanger werden oder die Fehlgeburten haben. Und es gibt Kinderwunschkliniken, die halten ganz viel von ihm. Es gibt Kinderwunschkliniken, die lehnen das ab. Ihr wart in einer gelandet, die gesagt haben, okay, probiert das doch mal einfach mal aus. Checkt doch mal das Immunsystem. Da ist der Dr. Pfeiffer und der schaut sich dein Blut an, beschreiben den Überweisung, weil das ist ja auch nochmal so ein Problem. Man braucht ja auch eine bestimmte Überweisung. Ne? Das ist die Muster 6 oder Muster 10 Überweisung. Die hast du dann direkt bekommen, richtig?
Genau, so war das. Ja, und da bin ich so dankbar, weil, wie gesagt, wie du es auch gerade selber nochmal angesprochen hast, dass viele Kinderwunschkliniken eben nicht so mit Dr. Pfeiffer zusammenarbeiten. Und ich wäre wahrscheinlich auch so schnell nicht auf Dr. Pfeiffer gekommen sonst, ne? Also da hätte ich vielleicht noch
etwas. Du hast auch noch nie vorher was von ihm gehört. Also die haben was gesagt und du, aha, okay, wer ist das so? Mhm. Also du hast es, weil du hast dich ja auch nie großartig mit dem Thema beschäftigen müssen, ne? Müssen, Gott sei Dank. Okay, und dann?
Ich habe es da immer noch nicht groß gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich bin so wirklich wie so, oder wir zwei, also mein Mann und ich sind wie so, ja, wir haben uns da überall so durchschieben lassen, ne? So von einem, also wir haben alles geglaubt, was uns gesagt worden ist und dachten.
Ja, ihr hattet Vertrauen in die Ärzte, ne?
Genau.
Und gesagt, okay, komm, die machen das.
Genau, und die werden uns helfen. Und wenn jetzt die Immunologie gecheckt werden muss, dann, das fand ich auch sehr schlüssig bei mir tatsächlich so als Flugbegleiterin, weil ich auch nie krank bin so, ne? Also ich dachte schon ja in der Immunologie, okay. Ich bin sehr, sehr selten krank gewesen.
Also du warst immer fit, du warst immer gesund. Ansonsten diese Schilddrüsenunterfunktion, ansonsten hattest du Allergien?
Genau, Allergien habe ich auch, Pollenallergie und Milben, Hausstaub. Genau, weil der Dr. Pfeiffer achtet ja sehr auf so Vitamin D, Omega-3 und das bekommt man dann beim großen Befund. Man hat auch noch ein Telefongespräch dann mit ihm, wo das erklärt wird, was auf einen dann so zutrifft. Und dann bin ich erstmal so, Omega-3, okay, dann nehme ich, also dann bin ich erstmal so auf ein bisschen mehr Nahrungsergänzungsmittel gekommen, ne? Vitamin D3, dachte ich, habe ich bestimmt keinen Mangel, weil ich ja viel in der Sonne bin durch meinen Job.
Eisen, ne? Da checkt ja auch die Eisenwerte.
Genau, meine Eisenwerte kommt ja. Katastrophal sind die bei mir.
Und die haben sich nie deine Eisenwerte angeschaut, die Ärzte?
Nee.
Nie deinen D3-Wert?
Nein.
Du hast die Omega-Venen-Infusion bekommen. Ne? Das ist ja, also die Omega-Venen-Infusion ist ja etwas, was er immer verschreibt oder immer empfiehlt, sagen wir es mal so, ne? Um das Immunsystem zu modellieren so ein bisschen. Wobei Omega-3 hat ja auch viele positive Effekte auf den Körper. Zusätzlich empfiehlt er ja auch immer die orale Einnahme von Omega-3. Und die Schilddrüsenwerte misst er auch mit am Anfang beim Erstbefund. Hat er wahrscheinlich dann auch bei dir gemacht. Genau, dann hat man erstmal so ein bisschen, so ein kleines Paket, wo man weiß, wo man steht. Und dann geht es ja weiter. Und dann ging es ja wahrscheinlich weiter zum zweiten Transfer, zur zweiten ICSI mit Dr. Pfeiffer, mit dem Omega-Ven. Solltest du auch Cortison nehmen? Weil nicht jede Frau muss Cortison vorher nehmen. Wie war das bei dir?
Ja, musste ich auch nehmen, genau.
Musst du, aber nicht viel, ne? Wahrscheinlich nur kleine Dosis.
Mit kleiner Dosis gestartet, ja.
Wie war das dann beim zweiten Versuch?
Genau, wir hatten dann wieder 7 Eizellen, dann waren zwei Blastozysten am Ende übrig und ich habe mir beide einsetzen lassen. Ja, bin dann tatsächlich schwanger geworden. Ja, hatte dann bei der zweiten ICSI direkt geklappt. Und da war ich wirklich so, wow. Also ja, so wow. Genau, was die Ärzte gesagt haben, ist nicht schwierig. Man musste nur den einen Punkt finden, was jetzt bei mir vielleicht noch auch der Auslöser sein könnte.
Ja. Ja.
Und dann war ich so, perfekt, ne? Hat geklappt. Bluttest war positiv, Schwangerschaftstest war positiv. Dann hat man natürlich noch einen Ultraschall in der Kinderwunschklinik. Und da war die besondere Überraschung, dass wir da tatsächlich in einem Ultraschall zwei gesehen haben. Ja, es waren
zwei Babys, waren
Zwillinge und man konnte direkt aber auch sagen, dass, obwohl ich ja zwei Eizellen hatte, dass es nicht zweieige sind, sondern tatsächlich eineilig. Genau, es hatte sich nur eine Eizelle eingenistet und die hatte sich dann nochmal geteilt. Ja. Und ja, das war, da war ich wirklich, glaube ich, der glücklichste Mensch. Also das war. Also wir konnten da, glaube ich, unser Glück nicht fassen. Ne? Und dann haben wir gesagt, boah, trotzdem zwei, dann sollte das so sein. Und
nach der ganzen langen Reise endlich angekommen, zwei Babys sogar, dann seid ihr ja auch vielleicht schon fertig.
Genau, ne? Das war für uns, das waren wir durch. Und
erledigt,
perfekt.
Check. Schön, aber?
Genau, war eigentlich bis dahin eigentlich eine gute Zeit, bis zum ersten Frauenarzttermin. Ich dachte, ich bekomme jetzt meinen Mutterpass. Ja, und dann saß ich da auf dem Stuhl und hat der Arzt mir mitgeteilt, dass von beiden die Herzen nicht mehr schlagen. Das war in der 8. Woche.
Von beiden?
Mhm. Bam. Da hat es mir den Boden so richtig unter den Füßen weggezogen und ich dachte, ich bin wirklich, das ist alles nicht so real gerade. Ich bin dort so zusammengebrochen in dieser Frauenarztpraxis. Ich wusste gar nicht, wie ich selber nach Hause fahren soll eigentlich. Also das war ganz schrecklich. Ich möchte eigentlich gar nicht so groß mehr drüber nachdenken, wie es war, weil es war einfach nur schrecklich. Und dann kriegst du auch sofort vom Arzt so mitgeteilt, ja, also da war ich eigentlich gar nicht, ich konnte ja gar nicht klar denken. Und dann sagt er dir aber schon, ja, sie können sich jetzt überlegen, ob sie das natürlich abgehen lassen wollen oder zu einer Ausschabung gehen wollen. Ne? Und ich dachte, ich wusste gar nicht, ich wusste ja gar nichts. Ich war nur so, aber ich bin noch schwanger. Also warum muss ich denn da überhaupt jetzt hin? Und also das war für mich ganz schlimm.
Was hast du gemacht? Habt ihr euch dann auf irgendwas geeinigt, dass du ihm gesagt hast, ich gehe jetzt ins Krankenhaus? Oder hat er dir irgendeine Empfehlung ausgesprochen? Wie ging es dann weiter? Bist du allein nach Hause gefahren? Hast du erstmal drüber nachgedacht? Dein Mann, der war wahrscheinlich auf der Arbeit, der war gar nicht zu Hause wahrscheinlich, oder?
Genau. Ich bin erstmal ins Auto, dann habe ich, glaube ich, meine Schwiegereltern angerufen, weil die schon in Rente sind und ich die erreichen konnte so. Und dann bin ich nach Hause gefahren, ja. Er hat gesagt, ich soll mir dann Ruhegedanken machen, wie ich das machen möchte. Aber er hatte schon eine Empfehlung ausgesprochen, wo ich hingehen könnte.
Zur Ausschabung.
Genau. Und aber er hat gesagt, ich soll mir einfach selber, also Zeit geben und selber dann entscheiden. War nicht schön. Also ich glaube, ich habe die ganze Zeit einfach durchgeheult, ne? Also das war so.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist so ein Herzensprojekt, ne? Ja. Vor allem, wenn man seit Jahren diesen Wunsch hat. Erstmal das zu verarbeiten, was gerade passiert ist, und dann bist du ja auch noch nicht fertig. Dann geht es ja noch weiter. Dann muss man sich ja weiter überlegen, was mache ich denn jetzt? Gehe ich da jetzt wirklich noch mal ins Krankenhaus, diesen großen Schritt? Oder warte ich? Und beides ist irgendwie, für mich war das so beides Horror. Also beides war für mich so, oh nein, das will ich ja nicht. Ich wollte doch einfach jetzt schwanger sein.
Genau, ja, das war genauso. Also es war bei mir eigentlich genauso. Also ich bin so nach Hause und klar, ich habe sehr, sehr viel geweint. Ich habe dann erstmal realisieren müssen, weil, wie gesagt, ich mich einfach davor noch nie mit einer Fehlgeburt auseinandergesetzt habe. Ich wusste, dass sowas gibt, aber ich habe jetzt da gedacht, nee, warum sollte es mich jetzt nochmal treffen? Also ich, warum? Blöd, aber es gab ja keinen Grund, sich mit Fehlgeburten auseinanderzusetzen davor. Es ja, gab einfach, genau. Warum soll man sich denn mit irgendwas ein Thema auseinandersetzen und vorher schon mit so einer Angst da reingehen?
Ja, ich verstehe das, ja. Genau, und dann ja gut, dann muss man sich halt entscheiden, ne? Warte ich jetzt, weil du weißt ja nicht, wie lange das dauert. Mir hat meine Ärztin damals gesagt, das kann auch 4 Wochen dauern. Es kann auch 2 Wochen dauern, es kann auch 2 Tage dauern, das weiß man ja nicht. Oder du gehst wirklich jetzt in die Klinik und dann weißt du aber auch, da kannst du einen Punkt runter machen oder hinter machen. Du hast dich dafür entschieden, für diesen Weg?
Genau. Ich wollte die tatsächlich, also so hart wie es klingt, aber ich wollte die so schnell wie möglich aus meinem Körper haben. Ja. Also komisch, ne? Also das ist.
Nein.
Ja, weiß nicht.
Nein, ich finde, ich hatte das ja auch, dieses Gefühl, ich kann das gerade nicht. Ne? Das musst du ja auch mental erstmal schaffen. Dann, bei mir war das auch so, du wartest ja jeden Tag, ne? Ich habe mich irgendwann nicht mehr getraut, irgendwo hinzugehen, weil ich dachte, gleich setzen Blutungen ein oder ich wusste es ja nicht. Ich habe das ja auch noch nicht vorher erlebt. Ich wusste jetzt nicht, was passiert denn eigentlich? Also wie äußert sich das mit meinem Körper? Wie mache ich das? Was sehe ich dann auch da? Mhm. Das war auch etwas in meinem Kopf, bevor ich wahnsinnig viel Angst hatte.
Ja.
Also ich verstehe jede Frau, die sagt, ich möchte nicht darauf warten. Meine Ärztin, die hat zu mir damals gesagt, Ausschabung ist immer so ein bisschen risikobehaftet, weil durch diese Ausschabungen können Vernarbungen entstehen, was später zu weiteren Problemen führen könnte. Das muss nicht sein. Aber bei dir war das dann auch so, du bist in die Klinik gegangen, bist du dann zum Vorgespräch gegangen und oder wie ist der Ablauf, wenn man eine Ausschabung macht?
Bei mir war es so eine kleine Klinik, ich glaube, also kein großes Krankenhaus in dem Sinn, sondern wirklich so eine kleine, glaube ich, gynäkologische Klinik.
Eine Privatpraxis.
Ja, eher so, ne? Genau. Die, glaube ich, auch nur ambulant praktizieren. Und da gab es, glaube ich, auch Frauen mit anderen Problemen, ne? Also die da dort waren. Ich habe da angerufen und tatsächlich, glaube ich, zwei Tage später einen Termin bekommen. Ich hatte gar kein Vorgespräch mehr, so richtig. Dort halt dann nochmal so ein bisschen Aufklärung. Aber da hat ja das da auch alles dann schon stattgefunden, so auch direkt. Und das war gut so für mich. Ich war so froh, dass das so schnell ging.
Wie war das für deinen Mann? Also hat dein Mann, habt ihr darüber gesprochen oder hat er auch, ja, wie ging es ihm dabei, ne? Weil der Fokus ist ja oft bei der Frau, weil die Frau, die erlebt das jetzt mit ihrem eigenen Körper, der Mann ist so ein bisschen die Randfigur dabei, aber trotzdem, er hat ja auch seine Kinder verloren. Hat er dir die Stärke gezeigt oder hast du gemerkt, wow, das haut ihn jetzt auch richtig um?
Ich glaube, es hat ihn auch schon richtig umgehauen, nur er hat immer versucht, so ein bisschen mir die Kraft zu geben und stark zu sein, was echt so für Männer, glaube ich, auch manchmal nicht so einfach ist, weil ich glaube, die leiden schon auch sehr und zeigen es halt nicht so, ne? Oder wollen es nicht zeigen, weil die wollen dir ja ein bisschen, die starke Schulter sein, so. Glaube ich, für einen Mann manchmal nicht einfach.
Was würdest du sagen, wie lange hat das gedauert, bis ihr diesen Moment, diesen Schock, dieses Erlebnis, bis ihr das so ein bisschen verarbeiten konntet? Konntet ihr das verarbeiten oder ist das bis heute so ein Thema, wo du sagst, das ist so ein Thema, das wird mich immer begleiten? Begleiten im Sinne von, das schmerzt, das tut weh, das ist immer ein Punkt in meinem Leben, der mir so einen Peak gibt.
Ja, ich glaube, dass das nicht ganz verschwindet. Also so, wenn ich kann natürlich jetzt mittlerweile schon auch gut drüber sprechen, sonst hätte ich es jetzt hier vielleicht auch nicht machen können. Aber ich bin auch gefasster natürlich. Aber klar, also es, immer wenn ich so dran denke, wie schlimm das für uns war oder auch für mich war, dann tut das auch noch jetzt weh, ne? Ich habe schon lange, also wir haben lange gebraucht, würde ich sagen. Also wir haben dann auch erst wieder gesagt, nee, komm, dann jetzt machen wir erstmal wieder einen Cut und warten, weil es waren ja 2 Versuche, die schnell hintereinander waren. Und kam ja wieder der Sommer, der stand davor und dann haben wir gesagt, jetzt fliegen wir wieder in Urlaub und versuchen jetzt einfach mal wieder zurück, erst ein bisschen zurück ins Leben zu kommen, ne, so.
Und konntest du mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit irgendwem darüber sprechen in der Zeit oder danach?
Mit Freunden haben wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch immer noch nicht gesprochen. Das waren immer noch nur die Familie. Und ja, ich musste ja in der Arbeit, das ist halt das mit der Flugbegleitung, man ist sofort im Beschäftigungsverbot, wenn man schwanger ist. Und ich war halt schon im Beschäftigungsverbot und ich musste da natürlich mit meiner Chefin dann sprechen. Ne? War natürlich dann auch eine Zeit lang noch krankgeschrieben danach, um das Ganze zu verarbeiten. Und da muss man irgendwo auch wieder einen Beruf zurückfinden. Und also nach einer gewissen Zeit, je nachdem, es dauert bei jedem vielleicht auch unterschiedlich lang. Ich habe natürlich irgendwann mal gemerkt, so, boah, zu Hause, ich war ja schon im Beschäftigungsverbot, also ich muss auch wieder raus, ne, irgendwann. Ich muss, ja, und so der Job hat mir immer gut getan. Also der war immer so eine, man ist ja vielleicht als Flugbegleiterin auch so, man erlebt da schon schöne Dinge. Und das war, ich würde sagen, der allererste Flug war sehr schwierig für mich, wo ich dann im Ausland war.
Weißt du noch, wo der Flug hinging?
Also es war auf alle Fälle irgendwie, ich glaube, entweder USA oder Kanada.
Hattest du wirklich auch Menschen im Flieger bei dir um dich herum, Kolleginnen, Kollegen, die das wussten von dir, die deine Geschichte kannten?
Ich hatte keinen in der Crew dabei, der das jetzt wusste oder so, nee. Also wir sind schon so groß, dass man Glück hat, wenn man jemanden
wiederfindet.
Ja,
hallo, da bist du
ja,
wieder.
Genau, also, hey. Man sieht vielleicht sieht man, vielleicht ist es auch so bei uns, dass man versteht sich mit jemandem gut und lernt sich bei so, wenn man ein paar Tage miteinander verbringt, dann kennen und dann, also ich war mit Namen immer nicht so gut. Also ich habe dann trotzdem nach 10 Monaten, waren ja wieder, weiß ich nicht, wie viele Flüge mit anderen Crews, da hast du dann nicht mehr gewusst.
Krass.
Ja, also wie das war. Dann hast du ihn vielleicht gesehen und dachtest, ach du bist das ja, schön dich wiederzusehen. So, ja.
Ach was, so groß ist das?
Ja.
Ah. Habe ich mich immer gefragt im Flugzeug, wie ist denn das? Kennen die sich da alle? Sind die vielleicht auch befreundet miteinander?
Ja, es gibt aber schon, man hat auch Kollegen, mit denen man befreundet ist, ne? Und mit denen kann man auch manchmal zusammen fliegen. Das gibt es auch bei uns. Also
spricht man, also gerade Langstrecke, ne? Das ist man ja lange im Flugzeug, ja? Spricht man dann miteinander privat oder ist das wirklich nur Job?
Nee, man spricht schon privat. Ja, man hat viel Zeit.
Aber die wussten es nicht von dir. Das Nein. war der erste Flug, du bist da im Flugzeug gesessen und es war dann wirklich so, ich konzentriere mich jetzt auf die Arbeit, ich mache jetzt hier mein Ding.
Mhm.
Und
das hat auch gut funktioniert, ne? Weil also ich sag mal so, wenn man in eine Uniform schlüpft, ja, man verkörpert eine andere Rolle, ne? Es ist so. Das hat mir schon gut getan, also dass ich dann wieder irgendwann mal in den Job zurückgegangen bin, ne? Das ist dann so, da war ich abgelenkt.
Bis zum nächsten Versuch, dass ihr noch irgendwas anderes gemacht habt oder noch mal untersuchen lassen habt oder genommen habt, irgendwas verändert habt. Gab es da irgendwas, was dir einfällt?
Also ich habe da sehr, sehr viel verändert dann. Also da habe ich, wo es mir dann besser ging, ne, wo ich dann wieder nach vorne geschaut habe, haben wir auch erstmal so gesagt, ja, eben Sommerurlaub und dann habe ich angefangen, tatsächlich meinen Zyklus zu tracken, weil ich dachte, gut, ich war ja schon mal schwanger, also mein Körper versteht das jetzt, okay, was schwanger werden bedeutet. Und die haben ja bei uns auch gesagt, es ist ja nicht so, dass wir nicht auf natürlichem Weg nicht schwanger werden können, ne? Das ist nicht ausgeschlossen worden. Und dann haben wir jetzt erstmal gesagt, so, also wir brauchen ja eh erstmal ein bisschen Pause von der Kinderwunschbehandlung. Mit den Hormonen wollte ich auch, aber wir haben es erstmal auf natürlichen Wege versucht. Also ich habe Zyklus getrackt, da kam ich dann zum ersten Mal in die Berührung, eben Temperatur zu messen.
Aber hast du was gemerkt? Also als du das vielleicht noch regelmäßig gemacht hast, ist dir aufgefallen? Da gibt es ein bestimmtes Schema an dem Tag war vielleicht mein Eisprung und dann hast du vielleicht gemerkt, dass, oh, ich hatte diesen Monat keinen Eisprung.
Ja, also meine Kurven waren, und das schiebe ich jetzt auf die Fliegerei, die waren immer nicht so perfekt, so, also diese Temperaturkurven, das war irgendwie, da habe ich schon gedacht, nee, irgendwie, also du hast nicht so richtig einen Eisprung so zu 100% immer erkennen können. Und
interessant, ja.
Also so, okay, diese Temperaturkurven waren bei mir immer so ein bisschen eigenartig und das habe ich dann auf die Fliegerei geschoben, klar, weil Zeitverschiebung, Jetlag, alles Mögliche, ne? Dann, ja, klar, dann habe ich mich noch ein bisschen besser mit Nahrungsergänzungsmitteln auseinandergesetzt. Auch so, was wie kann man das machen, dass das Spermiogramm besser wird, ne? Dann habe ich mich viel informiert im Internet, Bücher gelesen. Das hat Zeit in Anspruch genommen, aber es hat mir auch alles geholfen, um das Ganze so auch zu verarbeiten, glaube ich. Ich habe das damit verarbeitet, weil ich immer weitergemacht habe. Ich hatte immer den Eindruck, ich habe es jetzt, also ich habe es nicht in der Hand, aber ich tue was dafür.
Ja, das kann ich verstehe ja. Das total. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht, weil ich glaube, das ist auch jeder anders, ne? Aber bei mir war das auch so, dass ich dachte, ich muss selber aktiv werden und Lösungen finden. Ich muss gucken, was kann ich denn für mich noch tun? Und immer bei mir das so, wenn ich einen neuen Ansatz hatte, was ich noch tun kann oder was wir ausprobieren können, ging es mir besser.
Ja.
Und das war dann immer so wie so ein kleiner Hoffnungsschimmer, wo ich dachte, genau, das ist jetzt meine Orientierung, das ist mein Fokus, so geht's jetzt weiter, das ist unser Weg.
Genau.
Wo hast du deine Informationen hergeholt? Wo bist du hingegangen? An wen hast du dich gewandt? War das wirklich im Internet? Hast du dir Bücher bestellt? Was hast du wo gelesen?
Ich habe mich auch dann, glaube ich, so mit engeren Freunden dann schon langsam ausgetauscht. Da hat ja auch jeder irgendwie mal was zu erzählen gehabt, ne? Auf einmal. Auf einmal, wenn du dich öffnest, dann öffnen sich andere Frauen auch. Und dann kam ja von da immer irgendwelche Inputs, ne? So, hast du das schon versucht? Oder das könntest du noch machen? Und dann habe ich da natürlich auch mal geguckt, ja, ist das was für mich? Ich habe dann auf alle Fälle gedacht, so, ich muss jetzt diese ganzen Hormone irgendwie ein bisschen aus meinem Körper rausbekommen. Habe dann so eine, mit Aloe Vera, glaube ich, war das damals, so eine Kur gemacht, ne? Und habe da so entgiftungsmäßig habe ich das gemacht. Das hat mir eine Freundin eben empfohlen gehabt und ich musste Aloe Vera trinken und durfte ja auch irgendwie dann 3 Tage irgendwie fast nichts essen, glaube ich. Irgendwie so war das. Und dann, um den Körper einfach mal da alles auf zu resetten halt, ne?
Hat das geholfen? Hast du dich anders gefühlt?
Ich glaube, schlecht war es nicht. Also ich glaube, sowas schadet nie, wenn mein Körper mal ein bisschen
entgiften.
Ne? Ja. Die gibt es immer noch, glaube ich, aber es war eine Hebamme in Bayern. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern. Die hat eine Hebammenpraxis, arbeitet aber auch für Kinderwunsch. Und zu der bin ich auch, die hat wirklich schon vielen, vielen Frauen helfen können, tatsächlich. Da bin ich auch hin, aber da hätte ich halt natürlich regelmäßig auch zyklusabhängig und auch der Mann hätte da hingehen müssen. Aber durch die Entfernung haben wir das natürlich nicht so hinbekommen. Ich war da ein paar Mal dort, habe auch Akupunktur bekommen und so, aber es war natürlich viel zu wenig. Also da hätte ich viel öfter hingehen müssen.
Weißt du denn noch, was sie gemacht hat? Also du hast ja gesagt, sie hat vielen Frauen helfen können. Was hat sie denn gemacht?
Sie arbeitet viel mit Akupunktur. Ja. Auch beim Mann, dass sich das Spermiogramm verbessert.
Ja, das ist so ein wichtiges Thema.
Ja. Und das ging aber nicht, ne? Wir konnten einfach nicht dahin. Und dann ist das, und sie hat aber gemeint auch, dass wir gute Chancen hätten, es eben auf natürlichen Weg zu versuchen. Und sie hätte uns da vielleicht unterstützen können, aber es hat halt nicht geklappt wegen der Entfernung. Ne? Da kam auch ein bisschen raus, dass ich eventuell zu dickes Blut habe und ob ich viel Zucker oder irgendwie esse, Kohlenhydrate, und da habe ich halt so gesagt, naja, Zucker eigentlich nicht, also ich war zu dem Zeitpunkt nicht so, auch nicht so die Süßesserin. Ich habe viel Brot gegessen immer, also so Gluten.
Also die meisten reden ja von Zucker, ne, aber Weizenmehl zum Beispiel wird ja auch in Zucker umgesetzt, ne, im Körper. Und von dem Gluten, ich meine, das kommt jetzt immer mehr, das Thema, ne?
Also sie hat vermutet, dass ich auch unter anderem die 2 nicht richtig mit dem Blut versorgen konnte. Also dass ich eben zu dickes Blut habe, ja. Das kam halt irgendwie raus. Das geht schon sehr weit in die Tiefe. Also es ist sehr spirituell gewesen. Aber ich habe mir gedacht, mir ist es egal, ihr habt so mit geholfen, ne? So irgendwie, ich war für alles offen dann, ne? Wollte überall reinblicken, was kann ich alles tun, und das hat mir immer geholfen, ich mach was, und egal, ob es dann am Ende gut war oder nicht gut war, aber ich mach was, und das war so für mich, mir hat das einfach geholfen, und
das
verstehe ich. Ich habe schlagartig auf Gluten verzichtet, dann hatte ich gar kein Problem mit.
Also sie hat gesagt, dein Blut ist zu dick, Brot, ihr habt festgestellt, du hast viel Brot gegessen, gar nicht mal so diesen Zucker oder Alkohol sowieso nicht, ne? Aber
ja, ich habe auch viel Nudeln gegessen, ja. Ich liebe ja nur Pasta-Gerichte. Bei uns gab es ständig Pasta, irgendwie Gefühl, also oft.
Ja, ich bin aber auch so, ja. Ich finde, wenn man so Faktoren hat, wo man weiß, das kann man selbstständig ändern, sofort, jetzt sofort, und es dient einem guten Zweck. Ey, worauf wartest du noch? Das ist immer so meine Meinung. Mach es jetzt sofort. Das heißt, du hast es umgesetzt, du hast kein Gluten mehr
gegessen. Genau, ich habe glutenfreie Pasta gegessen. Aber ich weiß, dass in dieser, wir haben ein Jahr Pause gemacht und da haben wir eben versucht, natürlich auf natürlichen Wege schwanger zu werden. Und da ist, hat sich bei uns ganz viel einfach gedreht, auch bei meinem Mann. Also ich habe wirklich geguckt, so wo können wir jetzt da ansetzen, ne? Okay, welche Vitamine braucht man oder was ist wichtig, ne? Da hatte ich ein super tolles Buch von einer Hebamme aus Berlin, die Karin Denhauer.
Das hatte ich auch. Das ganzheitlich zum Wunschkind muss das gewesen sein. Das ist von der Hebamme aus Berlin.
Ja.
Das war auch 2020, das war auch bevor ich schwanger geworden bin, waren wir in Bayern im Urlaub. Wegen Corona waren wir mal in Bayern und habe dieses Buch gesehen. Und ich muss das mitnehmen. Und wir sind auf dem Weg nach Hause. Ich habe dieses Buch gelesen. Und ich habe gesagt, so, das machen wir jetzt alles. Ey, das ist so krass. Die hat mich einfach mitgenommen. Ich habe das gelesen und das war für mich alles 1A schlüssig. Sie hat da ja auch was zum erweiterten Spermiogramm stehen. Sie hat da was zum Immunsystem stehen. Also auch aus aktuellen neuen Forschungen sind da wichtige Dinge drin. Und einfach viele Dinge, die man selber in die Hand nehmen kann.
Das stimmt.
Ja. Witzig, dass du auch dieses Buch hattest. Witzig.
Ich habe alles rausgeschrieben und habe dann diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel nochmal auf links gedreht, ne, geguckt, was habe ich eigentlich davor jetzt die ganze Zeit genommen? Ist das so aus? Also ist das auch die Qualität, die ich brauche? Und also wirklich, also das kann ich, das wie du es auch selber sagst, das können wir, glaube ich, echt allen
sehr ans Herz legen.
Ja. Das Buch, ein absoluter Gamechanger.
Ich verlinke das in den Shownotes. Das ist richtig gut, das Buch. Und aber witzig, dass wir das beide gelesen haben. Was mir gerade eingefallen ist für eine Frage. Du hast ja angefangen, offener zu werden, ne? Darüber zu sprechen. Was hat dir geholfen, mit dem Kinderwunsch umzugehen? War das schon dieser eine Punkt, ich habe mich geöffnet, ich habe mit meinen Freundinnen, klar, man spricht jetzt nicht mit jedem, mit dem Nachbarn drüber, ne? Aber mit Menschen, die mir wichtig sind, drüber gesprochen, was ich dann am Ende, wovor ich vielleicht Angst hatte, nicht bestätigt hat, sondern im Gegenteil vielleicht. Ich habe mehr Verständnis bekommen, ich konnte mehr so sein, wie ich bin. Und man ist ja auch nicht immer, es geht einfach nicht immer gut, ne? Und gerade wenn man etwas Einschneidendes wie eine Fehlgeburt erlebt, man ist ja erstmal in so einem Tief drin. Und Freundinnen, mit denen hat man ja nun mal öfter Kontakt. Manche ziehen sich raus aus dem Freundeskreis und sagen, nee, ich brauche jetzt so meine Zeit für mich. Und wenn man sich öffnet, ist man ja eher so, okay, guck mal, es ist mir passiert. Dass man vielleicht auch von anderen Freundinnen mitbekommt, oh, die waren vielleicht auch schwanger oder oh, die werden vielleicht nicht schwanger.
Genau.
Wie war das da bei dir?
Also so war das da auch. Also wir haben da angefangen, also eher ich, mein Mann eher weniger, aber schon so im engeren Umfeld, sag ich mal, also wirklich nicht ganz öffentlich, aber so im engeren Umfeld dann auch mal zu sagen, ne? Also weil dass ich diesen Schmerz sonst nicht, ich konnte das nicht für mich so behalten, ne? Ich habe das auch, glaube ich, dann engen Freunden auch erzählt mit der Fehlgeburt, ne? Weil da ging es los so mit dem langsamen Öffnen und das war nur vom Vorteil für mich. Weil ich dann einfach,
das heißt,
hat mich weitergebracht.
Das heißt, du hast es damit besser verarbeitet.
Besser verarbeitet und es hat mich eben, weil dann eben andere auf einmal auch sprechen und sagen, du, ja, bei mir ist das auch so gewesen oder ich kenne jemand, bei dem war es so oder man spricht einfach, ne? Und das alles hat mich weitergebracht. Doch, ganz sicher.
Das Thema ging bei euch jetzt weiter. Ihr habt die Klinik gewechselt.
Genau.
Nach dem zweiten Versuch.
Genau. Also dann nach diesem ein Jahr Pause, fast Pause, irgendwann mal habe ich, glaube ich, dann wieder gesagt, okay, dann lass wieder eine neue Klinik gehen. Aber für mich war dann definitiv klar Kinderwunschklinikwechsel, weil ich diesen Cut gebraucht habe auch. Und mein Mann war eh nicht ganz zufrieden mit der Kinderwunschklinik, mit der Ärztin. Und konnte da nicht mit gutem Gefühl hingehen. Und dann, das ist auch wichtig, ne, dass sich beide da einfach wohl, also dass man sich da wohlfühlt, wo man hingeht.
War schon anders als vorher?
Ja, total. Unterschied zwischen Tag und Nacht war das.
Ach krass. Was haben die gemacht bei euch?
Wir haben tatsächlich dann die Genetik dort testen. Das, glaube ich, war sogar der Kinderwunscharzt, der das dann empfohlen hat, dass wir unsere Genetik testen. Und ich habe auch noch eine Laparoskopie gemacht und eine Eileiterdurchgängigkeitsprüfung. Es gab keine Anzeichen bei mir wegen Endometriose, aber ich wollte das einfach wissen.
Wolltest du das selber?
Ja, ich wollte das unbedingt selber. Ich habe so gedacht, okay, ich habe eigentlich keine Anzeichen für Endometriose, aber ich möchte wissen, dass da innen jetzt alles gut ist, ne? Wenn ich in einen neuen Versuch gehe. Ich wollte wissen, ist die Eileiterdurchgängigkeit da. Ich habe das dann auch gemacht, noch bevor der nächsten ICSI, also auch in diesem Jahr, wo wir es natürlich versucht hatten. Und lustigerweise...
Hier ein kleiner Cut, denn wir enden hier mit Teil 1. Aber nächste Woche Sonntag, in 7 Tagen geht es schon weiter. Da kommt der 2. Teil mit Mel. Keine 2 Wochen wie sonst dazwischen. Nein, es ist nur 1 Woche. Und da geht es ehrlich, direkt und interessant weiter. Ganz doll versprochen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, ich freue mich wirklich sehr, wenn du ihn positiv bewertest bei Spotify und Co. Klick einfach auf Show bewerten, 5 Sterne. Das ist so schnell gemacht. Abonnier ihn gerne, dann verpasst du keine weitere Folge. Wenn du mir schreiben möchtest, hallowunschkind_online bei Instagram oder kommentier direkt die einzelnen Folgen und schreib gerne rein, was du besonders interessant fandest, was du vielleicht auch selber erfahren hast. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal in 7 Tagen bei Hallo Wunschkind.